Sie hören eine Veranstaltung der Leipziger Buchmesse. Für die Inhalte ist die Leipziger Buchmesse nicht verantwortlich. Viel Spaß beim Hören.
Sie können mir.
Aber wenn Sie es als interessant empfinden, bitte.
Sie können gerne noch einen anderen Beruf.
Man hört Sie jetzt schon.
Sie können gerne noch einen anderen
Beruf. Aber mein Traumberuf war eigentlich immer Schriftsteller.
Dann sage ich das jetzt. Jetzt haben wir leider kein Buch, das wir hier hinstellen können. Ich habe gestern alles verschickt. Das ist schade.
Während Sie sprechen, mache ich nochmal so.
Ja, schönen guten Morgen. Es ist 11.30 Uhr, im Programm steht, dass eine Lesung und eine Buchvorstellung stattfindet mit Herrn Stefan aus dem Sieben, der neben mir sitzt, den ich schon mal herzlich begrüße an diesem Freitag Buchmesse morgen. Mein Name ist Günther Opitz, ich bin Lektor im Verlag DTV, habe die Freude und Ehre, mich mit den Büchern von Stefan aus dem Sieben zu beschäftigen. Unser Plan für diesen Vormittag ist, Ihnen das neue Buch von Stefan aus dem Sieben vorzustellen. Es trägt den Titel Aufzeichnungen eines Käfersammlers, ein Erzählungsband, der erste Erzählungsband von Herrn aus dem Sieben. Und wir wollen das so machen, dass ich vielleicht Ihnen etwas kurz nochmal über Herrn aus dem Sieben sage. Und wir wollen uns dann mit einem kleinen Gespräch und mit einer Lesung einer Erzählung hier diesem neuen Buch dann nähern und Ihnen eben einen Eindruck verschaffen, was es hier gehen könnte. Herr aus dem Sieben ist in Essen geboren, lebt heutzutage in Berlin, ist Jurist, ist in diplomatischen Kreisen unterwegs, aber wie er mir gerade nochmal sagte, der Traumberuf ist Schriftsteller. Das ist kein ferner Traum, er ist schon sehr konkret umgesetzt, denn Herr aus dem Sieben hat schon 2006 seinen Debütroman geschrieben, Luftschiff, mit dem Titel. 2008 folgte der zweite Roman mit dem schönen Titel Die Entzifferung der Schmetterlinge. 2012 Das Seil, ein Roman, der ins Italienische und ins Französische auch übersetzt wurde. 2014 folgte ein Roman mit dem Titel Der Riese. Herr aus dem Sieben ist aber nicht nur Romancier, sondern pflegt auch andere literarische Formen, Betrachtungen, Anekdoten, Beobachtungen sind zusammengefasst in dem Buch der Zumutungen, das auch bei DTV erschienen ist. Wenn man Herrn aus dem Sieben jenseits des Buches auch lesen will, dann kann man sich die Zeitschrift Cicero kaufen. Jeden Monat erscheint da eine Kolumne unter dem Titel Der Flaneur. Das sind auch immer wieder Betrachtungen, kritische Betrachtungen, ironisch-kritische Betrachtungen zur Verfasstheit der Gegenwart. Und jetzt, ganz frisch im Buchhandel auch erhältlich, der erste Erzählungsband von Herrn aus dem Sieben mit dem Titel Aufzeichnungen eines Käfersammlers. Herr aus dem Sieben, vielleicht können Sie dann kurz mal sagen, wie kommt es denn zu diesem ja dann tatsächlich auch sehr besonderen Titel des Buches?
Ja, diese Erzählung handelt von einem Käfersammler, der deswegen Käfer sammelt, weil er die Schönheit bestimmter Käfer so liebt und darunter leidet, dass die Käfer in der Natur, wie es nun mal dem Gang der Dinge entspricht, nach kurzer Zeit sterben müssen und mit ihnen ihre Schönheit. Deswegen kommt er auf den Gedanken, die Käfer zu fangen, in seiner Sammlung hinter Glas zu bringen und so für die Ewigkeit aufzubewahren. Besonders hat es ihm ein bestimmter Käfer angetan, der sogenannte Weidenbläuling, übrigens ein erfundener Käfer, der einerseits besonders schön ist, andererseits auch nur einen einzigen Tag lebt. Am Morgen schlüpft er aus und am Abend verendet er bereits. Das packt den Käfersammler so sehr, dass er beschließt, hinfort eigentlich nur noch diesen Weidenbläuling zu fangen und eben aufzubewahren. Allerdings im weiteren Gang der Erzählung stellt er fest, dass das gar nicht so einfach ist, dass ihm gerade dieser Weidenbläuling abhanden zu kommen droht. Mehr möchte ich jetzt nicht verraten.
Die Aufzeichnungen eines Käfersammlers ist die titelgebende Erzählung in diesem Erzählungsband. Es ist eine sehr lange Erzählung, die würde hier leider den Rahmen dieser halbstündigen Vorstellung sprengen. In gewisser Weise ist aber dieser Käfersammler auch ganz typisch für das Personal dieser Erzählungen, weil es ein Mann ist, der auch in gewisser Weise eine ganz besondere Passion verfolgt, eben diese Sammlung anzulegen von Käfern. Die weiteren Helden, denen sie begegnen in diesem Erzählungsband, sind Künstler, Eigenbrötler, Außenseiter, Hochbegabte, die eben ganz oft eben tatsächlich eine besondere Leidenschaft verfolgen. Und diese aber ist oft so geartet, dass sie eigentlich sich oft auch wieder gegen sie kehrt und eigentlich so gesehen einen Abgrund zudecken, auf dem sie stehen. Herr Aus dem Siepen hat bei diesem Erzählungsband einen Untertitel, der auch aufhorchen lässt. Da steht unzeitgemäße Erzählungen. Was ist denn das Unzeitgemäße an Ihrem Erzählen, Herr Aus dem Siepen?
Ich habe feststellen müssen, dass ich leider keine Begabung dazu habe, in irgendeinem modernen oder zeitgenössischen Jargon zu schreiben. So sehr ich mich auch bemühe, ich verfalle immer wieder in eine Sprache, die manche vielleicht eher als traditionell, konventionell, altmodisch, im günstigen Falle als schön altmodisch empfinden. Das Gleiche gilt für meine Stoffe. Das kennt man schon an dieser titelgebenden Geschichte. Der Käfersammler ist wahrscheinlich nicht die typische, emblematische Figur des Jahres 2018. Meine Hoffnung ist, dass trotzdem irgendwie um zwei Kurven und Ecken herum ich dann doch wieder bei der Gegenwart ankomme.
Sie dürfen sich ja nicht selber loben, aber das, was Sie hier mit der Beschreibung des eigenen Stils eben auch gemacht haben, das haben Rezensenten in folgende Worte gefasst. Es ist ein altmeisterlicher Erzähler, ein klassischer, ein herrlich anachronistischer Erzähler. Makellos sei der Stil, klassisch, die Sprache glänzt. Hier hat man eine ganz hohe Wertschätzung für Ihren Erzählstil eben auch immer in den Rezensionen gefunden. Das zeichnet Sie aus, auch im Reigen der momentanen Gegenwartsliteratur. Und ich denke, dass vielleicht die Worte genug sind und wir mal tatsächlich in den Band selber gucken und wir gesagt haben, dass Sie unter Umständen die erste Erzählung des Bandes lesen. Da werden Sie entführt in einen Zirkusrund. Ein Artist, ein ganz besonderer Artist wird diesen Band eröffnen. Der Mann mit den zwei Daumen, und ich freue mich auf die Lesung von Herrn Aus dem Siepen.
Der Mann mit den zwei Daumen. Der Mann mit den zwei Daumen war die Attraktion, die im ganzen Land bekannte Glanznummer des Zirkus. Die bunten Plakate, die zu Reklamezwecken an Bäumen und Litfaßsäulen angeschlagen wurden, kündigten marktschreierisch in schmetternden Lettern wie ein vorauseilender Tusch der Zirkuskapelle sein Kommen an. Außer ihm fand nur noch die Löwennummer Erwähnung, doch schon in deutlich kleinerer Schrift, wie eine Nebensächlichkeit, die in Anbetracht des Ruhmes, den der Mann mit den zwei Daumen genoss, kaum der Erwähnung wert war. Alle übrigen Nummern, die Kunstreiterin Isabella mit ihren sieben Schimmeln, der Clown Wladimir, der auf der Trompete spielen und dabei einen Kopfstand machen konnte, Herkules, der Muskelmann, der Eisenstangen verbog und Ketten zerbiss, sie alle blieben ungenannt. Neben dem Mann mit den zwei Daumen wären sie abgefallen. Zugleich jedoch hätten sie ihm, weil auch das Unbedeutende imstande ist, ablenkende Wirkung zu entfalten, einen Teil der ihm zustehenden Aufmerksamkeit entzogen. Selbst die Löwennummer wurde nur erwähnt, um den Eindruck zu vermeiden, als habe das Programm außer der Daumennummer nichts Spektakuläres zu bieten. Dies konnte der Zirkus, so viel Wert er auch darauf legte, sich seiner Hauptattraktion zu rühmen, dann doch nicht zulassen. In früheren Zeiten, als seine Laufbahn begann, war der Mann mit den zwei Daumen nicht im Zirkus, sondern in Nachtclubs und Varietés aufgetreten. Dort hatte er sich wie ein Fremdkörper, ein Verirrter gefühlt. Stets hatte ihn der Gedanke bedrückt, er biete seine Kunst am verkehrten Ort, auf der falschen Bühne dar. So war ihm der Tag, als er zum ersten Mal im Zirkus auftrat, und gleich in einem der bedeutenderen des Landes, als ein Schritt nach vorn, eine Befreiung aus verqueren Verhältnissen erschienen. Freilich, auch an seiner neuen Wirkungsstätte geschah es noch, dass ihn ein Gefühl der Unzugehörigkeit, der Deplatziertheit beschlich. Zwar war er überzeugt, dass der Zirkus derjenige Ort war, an dem seine Kunst sich am besten darbieten ließ, und doch wurde er die Sorge nicht ganz los, es könne auch hier zu einer Verwechslung der Sphären, einer Verwischung der Rangverhältnisse kommen. Durfte man ihm wirklich zumuten, in einer mit Sand bestreuten Manege aufzutreten, umgeben von Spaßmachern, Kraftmenschen und Tierbändigern? Die eigentliche Schwierigkeit bestand darin, dass seine Kunst etwas Außerordentliches, mit gewöhnlichen Begriffen nicht zu fassendes, über alle bekannten Kategorien hinausschießendes besaß. Daher konnte es auch keinen Ort geben, der für sie ganz und gar passend gewesen wäre, der für all ihre Eigentümlichkeiten einen vollkommenen Rahmen abgegeben hätte. Aber wog dies letztlich so schwer? In seinen zuversichtlichsten Stunden, in denen er alles Selbstvertrauen zusammenraffte, konnte er sich sagen, wenn es für meine Daumen keinen rechten Ort gibt, dann ist jeder Ort für sie der rechte. Tatsächlich war die Wirkung, die seine Kunst auf die Menschen entfaltete, so stark, dass es ohne Bedeutung war, wo er sie darbot. Der äußere Rahmen konnte die Wirkung seiner Daumen weder steigern, noch vermochte er ihr Abbruch zu tun. Sobald die Nummer begann, vergaßen die Zuschauer schier, wo sie sich befanden. Wer den Mann mit den zwei Daumen je erlebt hatte, bewahrte in der Erinnerung für immer jene gesteigerte, sozusagen festliche Empfindung, die der Anblick des Einmaligen erzeugt. Gewöhnlich erfolgte der Auftritt in der Mitte des Programms, wenn das Publikum durch die vorangehenden Nummern bereits in fröhlich animierte Stimmung versetzt war, jedoch noch keine Zeichen von Sättigung zeigte. Der Daumenmann betrat die Manege. Er trug einen schwarzen, schlicht geschnittenen, unauffällig wirkenden Anzug, der sich in merklicher Weise von den überkandittelten, ins Operettenhafte spielenden Kostümen der übrigen Artisten unterschied. Dergleichen hatte er nicht nötig. Er vermied in seiner Erscheinung alle Übertriebenheiten. Es war sein Ehrgeiz, ohne trickreiche Hilfsmittel auszukommen. Stattdessen wollte er allein durch seine Kunst wirken. Nur das Eigentliche und Wesentliche zum Publikum sprechen lassen, seine Daumen. Eines immerhin fiel doch an ihm ins Auge. Seine Hände waren in einem besonderen, eigens für ihn angefertigten, um nicht zu sagen erfundenen Kleidungsstück verborgen, eine Art Muff, wie ihn die Damen an kalten Wintertagen tragen, jedoch nicht aus Pelz, sondern aus weinroter Seide. Er hielt die Hände in Höhe der Brust, ein Stück vom Körper abgerückt, trug sie gleichsam vor sich her und in die Manege hinein, wie etwas Empfindliches, das seiner Obhut anvertraut war. Diese Haltung stand zu seiner sonstigen Zurückgenommenheit in Widerspruch. In ihr mochte man eine Spur von Theatralik, von herausgekehrtem Anspruch erkennen, doch wie auch nicht. Die Aufmerksamkeit auf seine Hände zu lenken, folgte aus dem Wesen der Darbietung. Wenn er seine Bescheidenheit auch auf diesen Punkt erstreckt hätte, wäre sie ins Unglaubwürdige umgeschlagen. Immer empfing ihn ein großer, wohlgenährter Applaus. Es war nicht jener kurze und routinemäßige Beifall, der noch dem unbedeutendsten Artisten als freundlicher Vorschuss auf seine kommenden Bemühungen ausgezahlt wird. Nein, die Zuschauer verneigten sich vor dem überragenden Künstler, dessen Name überall mit Respekt genannt wurde. Sie wussten, dass die vorherigen Darbietungen nur ein Vorspiel gewesen waren und gaben sich dem erregenden Gefühl hin, dass nun der Höhepunkt bevorstand. Der Daumenmann vollführte kleine Verbeugungen und drehte sich dazu im Kreis. Er wollte den Zuschauern im gesamten Rund mit gleichmäßig ausgeteilter Höflichkeit für die Begrüßung danken. Der Ausdruck seines Gesichts war ernst und gesammelt. Er genoss diesen erhebenden Augenblick, kostete die Verehrung aus, die ihm zuteil wurde, und hielt sich doch zugleich im Griff. Er durfte seinen Gefühlen nicht nachgeben, musste alle geistigen und seelischen Kräfte auf das Kommende richten. Als er sich zweimal gedreht hatte, ließ er noch eine kleine Weile vergehen, gab dem Publikum Gelegenheit, seine Begeisterung zu verströmen. Dann machte er eine Verbeugung, die ausgeprägter als die vorangegangenen war. Die Zuschauer verstanden den Wink und der Beifall verebbte. Der Daumenmann steht regungslos da. Plötzlich erlöschen alle Lichter. Die Manege hüllt sich in Finsternis. Ein Scheinwerfer strahlt auf, in der Schwärze gleißend. Er ist auf den Daumenmann gerichtet, hüllt ihn in einen weißen Kreis. Der dunkle Anzug, der rote Muff, das helle Gesicht treten scharf, wie mit einem Stift nachgezeichnet, hervor. Stille verbreitet sich auf den Rängen. Es ist, als habe der Daumenmann selbst unter Einsatz seiner Autorität den Befehl zum Schweigen gegeben. Die Erwartung füllt wie eine starke, fast schon körperliche, mit Händen zu ertastende Macht das Zelt. Eine schemenhafte Gestalt wird sichtbar. Es ist die Gehilfin des Daumenmannes. Sie huscht mit affektierten Schritten durch die Manege. Als sie in den Lichtkreis tritt, lodert ihr üppig blondes Haar, das mit einer Feder geschmückt ist, wie entzündet auf. Ihr Kleidchen ist mit silbernen Pailletten bestickt und glitzert im Licht. Trommelwirbel setzt ein. Der Daumenmann hebt den Muff in die Höhe, rückt mit einer Bewegung, die voll gespanntester Konzentration ist, seine Schultern zurecht. Die Gehilfin tritt nahe an ihn heran, umfasst, während die Feder über ihrem Kopf tänzelt, den Muff. Der Trommelwirbel schwillt an, wird zu einem metallischen Rauschen. Der Daumenmann beginnt, seine Hände hervorzuziehen. Langsam gleiten sie aus der Umhüllung. Erst werden die weißen Manschetten des Hemdes sichtbar, dann ein Streifen der Handgelenke. Er hält inne, scheint vor dem Letzten, dem Entscheidenden, zurückzuscheuen. Seine Augen schließen sich. Jetzt reißt er die Hände hervor und hebt sie mit triumphierendem Schwung in die Höhe. Die Zuschauer sind starr. Niemand nimmt einen Atemzug. Alle blicken auf die Daumen, die in die Helligkeit ragen. Klein sind die Daumen, zum Verschwinden klein. Nur zwei winzige Striche in der Weite des Zeltes, wie Daumen eben sind. Die ersten regen sich auf ihren Plätzen. Es gelingt ihnen, die Lähmung ihrer Glieder zu überwinden. Einzelne rufen Ja und Bravo in die Schwärze hinein. Da löst sich der Bann. Mit plötzlicher Gewalt bricht der Beifall los. Alle springen von ihren Sitzen, klatschen in die Hände, trampeln mit den Füßen. Der Daumenmann zeigt seine Daumen nach allen Seiten, ruhig und würdig, wie man etwas Großes den Blicken darbietet. Zugleich voller Ergriffenheit, denn er ist diesem Augenblick, in dem seine Kunst sich erfüllt, ganz hingegeben. Dann setzt er sich in Bewegung und schreitet, die Daumen hoch erhoben, die Manege ab. Der Lichtkreis zieht mit ihm, ist sein treuer Begleiter in der Schwärze, umfängt ihn wie eine Aureole. Die Zuschauer lehnen sich auf ihren Plätzen vor, genießen die wunderbare Szene, auf die sie so lange gewartet haben und die sich vielleicht nie in ihrem Leben wiederholen wird. Bei jedem Schritt bewegt der Daumenmann die Daumen auf und ab, teils weil sich der Takt des Gehens seinen Händen mitteilt, teils weil er die Spannung, die in seinem Körper vibriert, nicht zu zügeln vermag. Dreimal macht er die Runde, dann verbeugt er sich und geht mit zielstrebigem Schritt aus der Manege. Während draußen die Lichter aufleuchten, die Zuschauer ihren Beifall zu neuer Kraft anschwellen lassen, steht der Daumenmann, erschöpft und tief atmend, hinter der Arena. Sein Körper ist mit Schweiß bedeckt, der Anzug spannt sich, als sei er unversehens zu eng geworden um seine Brust. Zwar hat seine Darbietung nicht lange gedauert, scheint wie im Fluge vorübergeeilt zu sein, und doch hat sie ihn angegriffen, ihm ein letztes an Einsatz und Anstrengung abgefordert. Während der kurzen Spanne, in der sein Auftritt sich zusammenballt, muss er mit jeder Faser seines Selbsts gegenwärtig sein, muss alle Kräfte auf die Daumen richten, sie in ihnen bündeln. Er lauscht hinaus. Das Publikum fordert ein Da Capo. Noch einmal soll er vor sie hintreten und seine Daumen zeigen. Nun, er wird es tun. Dies gehört zum wohlkomponierten Ablauf, doch nicht sogleich. Er darf es seinen Bewunderern nicht zu leicht machen, sie müssen ihn rufen. Müssen sich sein Erscheinen durch geduldiges Klatschen verdienen. Auch sollen sie eine Weile ihren eigenen Jubel auskosten. Nach der überstarken Erregung, in die sein Auftritt sie versetzt hat, neue Spannkraft für den Fortgang des Spektakels sammeln. Er blickt auf den Vorhang, der ihn von der Manege trennt. Es ist ein rosafarbenes Stück Stoff, so dünn, dass das Licht hindurchschimmert, nicht mehr als ein Hauch, schwebend zwischen ihm und dem Publikum. Ein sonderbares Gefühl steigt in ihm auf, das er kennt. Immer wieder befällt es ihn, in jener flüchtigen Pause nach dem ersten Auftritt. Die Manege, das Klatschen und Rufen der Zuschauer scheinen ihm fern, in eine unheimliche Weite entrückt. Zwar braucht er nur ein paar Schritte zu tun, um wieder im grellen Licht zu stehen, und doch ist ihm zumute, als müsse er eine gewaltige Strecke durchmessen, sich ein Äußerstes an Anstrengung abringen, um dort hinaus zu gelangen. Er zieht ein Taschentuch hervor, um sich die feuchte Stirn zu betupfen. Wie wäre es, wenn der Applaus dort draußen plötzlich schwächer klänge, oder wenn er gar ausbliebe, wenn die Zuschauer sich spröde und abweisend gäben, mit dem Anblick seiner Daumen nicht zufrieden wären? Gewiss, der Gedanke ist absonderlich. Keine Sorge könnte unbegründeter sein, gerade jetzt, da der Jubel seinen Höhepunkt erreicht. Und doch, das Unbehagen ist da, und mit jeder Sekunde, die er auf den Vorhang blickt, gewinnt es an Kraft. Wer weiß, vielleicht ist dies nur die Angst, die jeder Künstler kennt, dass das Publikum ihn verschmähen könnte. Die Zuschauer sind ja nicht etwa blind und kritiklos. Im Gegenteil, sie verfolgen jede einzelne Darbietung mit wacher Aufmerksamkeit. Es fällt ihnen nicht im Traum ein, ihre Gunst mit leichter Hand zu verschenken. Vielmehr spenden sie ihren Beifall mit Bedacht, können anspruchsvoll bis zum Übertriebenen sein. Und wenn sie nicht zufrieden sind, lassen sie alle Zurückhaltung fahren, brechen in Pfiffe und hemmungslose Buhrufe aus. Wie dürfte er erwarten, dass es im Publikum nicht diesen oder jenen gibt, der seine Daumen reserviert, mit heimlichem Kopfschütteln betrachtet? Wie sollten unter so vielen Menschen nicht auch ein paar Zweifler sitzen, die für die Reize seiner Kunst unempfänglich sind, die nicht begreifen können, warum die Welt so großes Aufhebens von ihr macht? Gerade dass die Menschen jenseits des Vorhangs ihm so enthusiastisch applaudieren, dass sich seine Daumenkunst, wo immer er sie darbietet, mit vollkommener Regelmäßigkeit bewährt, gerade dies besitzt einen verdächtigen Zug. Muss nicht, was sich zu solcher Höhe emportürmt, früher oder später ins Wanken geraten? Irgendwann hat jede Kunst die Zeitspanne erschöpft, die ihr zugemessen ist, in der sie es vermag, die Menschen für sich einzunehmen. Jede große Wirkung, die ein Künstler hervorbringt, ist letztlich ein Wunder. Auf geheimnisvolle Weise entsteht sie und auf geheimnisvolle Weise erlischt sie. Das Klatschen dort draußen, hat es nicht etwas Krampfhaftes, Überspanntes, Hysterisches? Droht es nicht, jeden Augenblick an sich selbst irre zu werden, in sein Gegenteil umzuschlagen? Gleicht es nicht einem Johlen, einem überdrehten, höhnischen, bis zum Wahnsinn gesteigerten Gelächter? Der Daumenmann ballt die rechte Hand zur Faust und presst sie sich gegen die Stirn. Er darf die Zuschauer nicht länger warten lassen, darf ihren guten Willen nicht überfordern, es wäre ein handwerklicher Fehler. Gerade wenn es stimmt, dass sich im Zelt auch Gegner verborgen halten, ist er gut beraten, sich nicht die kleinste Ungeschicklichkeit zu leisten. Die Zweifler würden sich die Hände reiben, wenn er jetzt den Selbstgefälligen gäbe, der sich allzu lange bitten lässt, den Verwöhnten und Koketten, der mit der Gunst seiner Anhänger spielt. Er führt seine Daumen, erst den rechten, dann den linken, an die Lippen und drückt auf sie einen Kuss. So tut er es vor jedem Auftritt aus einem törichten Aberglauben heraus, über den er selber manchmal lächeln muss und den er doch niemals aufgeben wird. Der Kuss flößt ihm Kraft ein, ist wie eine Besiegelung des Glaubens an sich selbst und seine Kunst. Dann zieht er den Vorhang beiseite und geht hinaus.
Herzlichen Dank, Herr aus dem Siepen. Ich glaube, Sie haben einen ganz guten Eindruck bekommen, wie dieser Band eben jetzt startet. Und Sie werden in diesem Erzählungsband neben dem Käfersammler, den Mann mit den zwei Daumen, auch noch zum Beispiel ein Genie kennenlernen können, das zwar in allen Wissensgebieten hervorragend, außergewöhnlich, exzeptionell ist, weiß, aber das niemand wahrnimmt. Sie werden eine eigentümlich blasse, fast unsichtbare Frau kennenlernen können, einen Entfesselungskünstler, der eigentlich nur noch von sich selbst so gefesselt werden kann, dass er dem Ganzen nicht entkommen kann. Sie haben einen Erzähler jetzt hier vielleicht auch kennengelernt, wo Sie schon spüren, dass er eine besondere Originalität eben besitzt. Sein Erzählen ist immer angetrieben tatsächlich von Ideen, Charakteren, die Dinge machen, die wir uns bisher nicht vorstellen konnten. Und das mit großer Leidenschaft. Ich darf Sie einladen, diesen Band vielleicht auch zu erstehen. Das kann man bei DTV machen. Wir sind in Halle 4. A200 ist die Standnummer. Kommen Sie gerne vorbei. Sie können da das Buch sehen. Die halbe Stunde ist leider vorbei. Wir hätten, glaube ich, noch vieles zu bereden und an Kostproben aus dem Band Ihnen auch vorzustellen. Insofern danke ich Ihnen, dass Sie da waren, Herrn aus dem Siepen, dass Sie in dieser Morgenstunde schon uns in den Zirkus geführt haben und wünsche Ihnen noch einen schönen Messetag.
Danke fürs Zuhören. Wir sehen uns auf der nächsten Leipziger Buchmesse.